Stell dir vor, du müsstest das erste Weihnachtsfest organisieren. Wie würdest du das machen? Erste Geburtstagsfest von Jesus vorbereiten. Welche Location würdest du wählen? Irgendwie hier feinen Palast, feinen Saal, vielleicht einen feinen Kreissaal, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht das Familienzimmer, die Familiensuite für die heilige Familie reservieren. Ich meine, wäre halb so romantisch, oder wenn wir hier einen Kreissaal unter Weihnachtsbaum stehen hätten, statt der Krippe. Und wen würdest du einladen? Vielleicht erstmal
Roy Black.
Den Roy Black, okay, der wird singen. Vielleicht erstmal der Mutter und dem Kind ein bisschen Ruhe gönnen, ne? Und dann, wenn sie auf ihrem Luxuszimmer sind, so ein paar ausgewählte Gäste, vielleicht Familienangehörige, vielleicht den Roy Black, dass er Babys in Schlaf singen kann, vielleicht einige auserwählte Könige oder Präsidenten oder ganz besondere Leute. Wen würdest du nicht reinlassen?
Die auf die Straße liegen.
Ja, irgendwo so Penner oder Kranke oder... Diebe vielleicht, Verbrecher, so Leute, mit denen man nicht unbedingt was zu tun haben will. Wir wollen uns heute die erste Weihnachtsfeier anschauen, in Lukas 2. Wir werden sehen, dass es eine eigenartige Location war, ungewöhnlich, und dass auch sehr außergewöhnliche, schräge Gäste da geladen waren. Wir würden erwarten, dass vielleicht die Weisen dieser Welt und die Könige eingeladen waren, die wertvolle Geschenke bringen. Die sind erst 2 Jahre später gekommen ungefähr und haben Geschenke gebracht, die Weisen aus dem Morgenland, um die Flucht nach Ägypten zu finanzieren und den Aufenthalt dort. Aber an dieser Weihnachtsnacht waren es eher ungewöhnliche Gäste. Da waren Tiere. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Tiere im Kreissaal gehabt hätte. Ihr Frauen. Bisschen unhygienisch vielleicht, so die Kinder zwischen Stroh und Kuhfladen und Eseln und interessanten Gerüchen und Fliegen auf die Welt zu bringen. Und dann werden wir sehen heute die Hirten, die waren auch dabei. Und Hirten, das waren einfache Leute, aber die haben hier eine Offenbarung davon bekommen, worum es bei Weihnachten geht. Vielleicht fangen wir im Vers 6 an. Und es geschah, als sie dort waren, in Bethlehem, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Interessant, dass der Josef hier gar nicht erwähnt wird. Ne? Wo war der Josef? War der in Ohnmacht gefallen? War der noch immer panisch auf der Suche nach einer Herberge? Wenn wir das hier so lesen, sieht es so aus, als hätte Maria das alles ziemlich selbstständig getan. Wir lesen auch hier nicht mal, dass Jesus geboren wurde im Stall unbedingt. Vielleicht haben sie es gar nicht geschafft in den Stall. Vielleicht war es im Straßengraben, am Straßenrand, dass Maria irgendwann gesagt hat, oh Schatz, ich schaff's nicht mehr. Jetzt kommt's, oh oh. Vielleicht haben sie Jesus nachher erst in die Krippe im Stall nebenan gelegt. Wer weiß, es mag noch viel chaotischer gewesen sein, als wir uns das ausmalen. Das ist schon chaotisch genug eigentlich, in der Krippe zwischen den Tieren auf die Welt zu kommen. Vielleicht war es noch schlimmer. Auf jeden Fall war es eine sehr demütige Ankunft. Und ich mag das an Jesus. Jesus ist hier nicht mit viel Pomp aufgetreten. Sehr demütig als kleines Kind. Und ich meine, kleines Kind ist ja unbedrohlich, oder? Wer fühlt sich bedroht von einem Baby? Niemand. Ne? Wenn Jesus hier als großer Herrscher und als König aufgetreten wäre, hätten vielleicht manche Leute da Distanz gefühlt oder sich gedacht, oh, ich kann Jesus nicht wirklich nahe kommen und kann mich da wirklich verstehen. Aber Jesus ist ganz demütig gekommen als kleines Kind, in der einfachsten Verhältnisse. Und so nahbar ist Gott für uns, dass einer von uns geworden ist. Und er ladet uns ein, dass wir Zutritt zu ihm haben, dass wir kommen mit Freimut. Und so kam Jesus auch an einen sehr dunklen Ort, an einen schmutzigen Ort, und auch das mag ich. Jesus scheut sich auch nicht, in unsere schmutzigen Herzen zu kommen, in unsere dunklen Herzen zu kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und ich schätze es an ihm, wir müssen ihm nichts vorspielen und so tun, als wären wir die Superheiligen oder hätten nie was falsch gemacht oder wir brauchen nicht Vergebung. Nee, wir können ganz ehrlich kommen und sagen, Jesus, hier bin ich, so wie ich bin. Du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Du musst nicht derselbe bleiben, der du bist. Das ist auch eine schöne Sache, ist auch eine Verheißung. Jesus wird uns verändern, aber du darfst wirklich kommen, so wie du bist. Und so kommt Jesus gerade zu den Sündern. Nicht zu den religiösen Menschen unbedingt, nicht zu den Selbstgerechten. Das waren die, die Jesus abgelehnt haben. Und mit denen hatte Jesus mehr Stress als Freude. Religiösen, die ihre Not nicht sehen, die ihre Sündhaftigkeit nicht sehen, die Jesus nicht haben wollen. In Lukas 5 hat Jesus gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu rufen, zur Buße, zur Umkehr. Ich bin so froh, dass Jesus das getan hat. Ohne Vorbedingungen, dass er uns Sünder ruft. Einfach, weil er verliebt ist in uns. Einfach, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Und er streckt sich nach uns aus und er kommt uns entgegen. Und ich meine, Weihnachten, wenn wir dran denken, wie sehr Jesus sich erniedrigt hat, wir können an Philipperbrief Kapitel 2 denken, dass er sich entleert hat, entäußert hat. Er, der im Ebenbild Gottes war, der Gott gleich war und er wurde Mensch. Kommt uns entgegen. Trifft uns auf unserem Level. Und dann lesen wir im Vers 8 hier, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Hirten, das waren so unwahrscheinliche Leute. Die wären wahrscheinlich nicht eingeladen gewesen bei irgendeiner Geburtstagsfeier von irgendjemandem, der irgendeinen Namen hat. Hirte war kein cooler Job damals. Es war ein unreiner Job in einem gewissen Sinn, weil die mussten bei der Herde bleiben, die konnten nicht in den Tempel kommen und es war vorgeschrieben, dreimal im Jahr in den Tempel zu kommen, die Opfer durchzumachen, diese Reinigungsriten und so. Die Religiösen, die Pharisäer, die haben die Hirten als unrein angesehen, die wollten mit denen wirklich viel zu tun haben. Es ist interessant, dass die Hirten die Schafe geweidet haben, die im Tempel als Opfer geopfert wurden. Also die Herden der Hohenpriester und der Priester und so weiter, aber auf sich selber haben sie runtergesehen. Und das ist oft so typisch für Religion, organisierte Religion auch. Die Hirten hatten auch einen schlechten Ruf. Wenn die Hirten so in die Stadt gekommen sind, haben die Leute hier ihre Jacken zugehalten, die hatten auch so ein bisschen den Ruf, mal was mitgehen zu lassen, was nicht ganz nied- und nagelfest war. Und vor Gericht hätte die Aussage eines Hirten nichts gegolten, eigentlich. Und ich finde es interessant, dass die Bibel die Hirten als die ersten Zeugen hier einlädt. Die waren die ersten, die Jesus sehen durften. Die, die bei den Menschen nichts gegolten haben. Interessant auch, als Jesus auferstanden war, wer waren die Ersten, die da Jesus begegnet sind? Die Frauen, genau. Warum? Weil er wollte, dass die Nachricht sich möglichst schnell verbreitet. Ist auch interessant, dass die Frauen damals vor Gericht nichts gegolten haben, wirklich. Eine Aussage der Frau hat nichts gegolten, wenn auf der anderen Seite eine Aussage eines Mannes stand. Und ich finde es interessant, dass Jesus sowohl bei seinem ersten Kommen als auch bei seiner Auferstehung, bei den wichtigsten Events vielleicht, solche Menschen als Zeugen eingeladen hat, die vor der Welt nicht wirklich viel gegolten haben. Das zeigt mir unter anderem, dass das, was hier niedergeschrieben ist, in den Evangelien wirklich die Wahrheit ist. Weil wenn jemand das erfunden hätte, dann hätte er das viel schöner hingedreht. Dann hätte er nicht gedacht, okay, wir nehmen hier die Hirten als Zeugen für die Geburt und dann ein paar Frauen als Zeugen für die Auferstehung. Dann hätte die Geschichte ganz anders ausgesehen. Aber es ist ein Tatsachenbericht hier, das ist die Wahrheit. Und so kommt Jesus oder Gott, werden wir gleich sehen, Vater spricht eine Einladung im Namen Jesu aus an die Hirten, an die Ausgestoßenen, an die Unwürdigen, an die Sünder. Das sind die Ersten, die Gott einlädt zu seiner Geburtstagsfeier. Und ich mag das wieder. Warum? Weil auch ich ein Sünder bin und ich eigentlich nicht würdig bin, dass Gott mich annimmt. Aber genau für solche Menschen ist Jesus gekommen. Für selbstgerechte Menschen kann Gott nichts tun, weil er wird sich uns nicht aufzwingen. Menschen, die so sagen, oh, ich bin kein Sünder und ich bin ja eigentlich gut und ich gehe zweimal im Jahr in die Kirche sogar, mal zu Weihnachten und zu Ostern. Ich habe niemanden umgebracht. Hey, Gott hat ganz sicher kein Problem mit mir. Ich meine, wird mich schon irgendwie annehmen. Menschen, die so vertrauen auf ihre eigenen Leistungen, auf ihre eigenen Werke. Für solche stolze Menschen kann Gott nichts tun. Die kann er nicht retten. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Unverdiente Gunst. In Lukas 18 sprach Jesus zu einigen, heißt es hier, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch so wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Apostel Johannes sagt uns ganz klar auf den Punkt: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist der Grund von Weihnachten. Wir haben hier Gott, der sich herabbeugt zu uns Unwürdigen, der uns Gnade schenkt, unverdiente Gunst. Und hier im Vers 9 sehen wir die Einladung. Die Hirten hier waren auf dem Feld, hielten Wache, das war Alltag oder Altnacht für die. Das haben die jede Nacht gemacht. Es war dunkel, vielleicht haben sie Kaffee getrunken oder Schnaps, ich weiß nicht, was sie damals getrunken haben, oder Tee. Vielleicht haben sie sich Witze erzählt, vielleicht sogar unter der Gürtellinie Witze. So Alltag. Und dann plötzlich, boom, war es taghell. Leuchtende Wesen, Engel, sie sind geblendet, waren wahrscheinlich völlig aus den Häuschen. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das können wir nachempfinden, das hätten wir wahrscheinlich auch getan. Aber hier, boom, plötzlich bricht Gott hier in den Alltag dieser Hirten ein. Hat Gott oft gemacht. Mose und David, die waren bei den Schafen als Hirten und Gott ist ihnen da begegnet. Elisa war gerade beim Pflügen, als er von Gott berufen wurde. Jakobus und Johannes und Petrus, die waren beim Fischen und Jesus kam vorbei und hat gesagt: Jungs, folgt mir nach. Matthäus war im Zollhäuschen an seiner Arbeit. Jesus ging vorbei und hat gesagt, hey, folge mir nach. Vielleicht ging es dir so ähnlich, dass du einfach so deinen Dingen nachgegangen bist, dein Leben gelebt hast und plötzlich ist Gott auf die eine oder andere Art und Weise in dein Leben eingebrochen und Jesus hat dich plötzlich angesprochen, vielleicht durch Arbeitskollegen oder einen Freund, der dir erzählt hat von Jesus, vielleicht durch einen Vortrag oder einfach auch nur so eine heilige Offenbarung, dass dir plötzlich bewusst wurde, vielleicht als du die Schöpfung betrachtet hast, hey, das kann nicht durch Zufall sein, es muss mehr geben. Oder vielleicht, dass du in irgendeiner Kirche gesessen bist, einfach religiös und dir gedacht hast, hey, das kann nicht alles sein. Es muss mehr geben. Und vielleicht hatte ich eine Predigt angesprochen und plötzlich war da Gottes Wort und plötzlich war Gottes Reden in deinem Herzen. Vielleicht sogar unhörbar, vielleicht noch undefiniert, aber da ist Jesus, der plötzlich zu wirken beginnt und dieser Hunger nach mehr, dieser geistliche Hunger wird dir plötzlich bewusst. Vielleicht auch diese Gnade, dass dir deine Sündhaftigkeit bewusst wird. Und du merkst, oh oh, wenn es einen Gott gibt, dann habe ich echt ein Problem mit ihm. Vielleicht hat dir jemand ein Traktat gegeben und da war die gute Nachricht erklärt von dem, was Jesus für uns getan hat. Auf jeden Fall, plötzlich war dir bewusst, es gibt mehr und da geht viel mehr ab, als ich eigentlich sehen kann. Diese geistliche Realität wird dir plötzlich bewusst. Das ist wahrscheinlich den Hirten so gegangen. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das war so oft Gottes Botschaft an die Menschen. Als Jesaja die Heiligkeit Gottes gesehen hat, in Jesaja 6, und er gesagt hat, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Fürchte dich nicht. Und Gott hat ihn berührt, oder der Engel hat ihn berührt mit dieser Kohle vom Altar und er hat ihn gereinigt. Der heilige Gott ist da, aber er sagt zu uns, fürchtet euch nicht. Und ist es nicht auch die Botschaft von diesem Kind? Gott kommt als Kind, unbedrohlich, nicht verdammend, er ist nicht als Richter gekommen oder als Scharfrichter oder als König, der das Urteil spricht. Jesus wird wiederkommen als König und er wird richten, aber er kam erstmal als Kind, um uns einzuladen, nicht um zu richten. Er kam für uns und diese Botschaft ist, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Sie bekommen jetzt eine Offenbarung von dem, worum es bei Weihnachten geht. Denn euch, seht, persönlich, euch, es ist für euch persönlich, und das ist wichtig, wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, zu verstehen, dass Jesus für dich persönlich gekommen ist. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Habe in der Kirche gehört, Jesus ist gekommen für die Sünden der Welt. Ach, das ist so weit weg und so abstrakt. Aber Jesus ist für dich gekommen und für mich gekommen. Es war persönlich. Und euch ist heute ein Retter geboren. Das ist das Zweite, er ist ein Retter. Er ist gekommen, um uns von unserer Schuld, von dieser Entfremdung von Gott, unsere Schuld trennt uns von Gott, dem heiligen Gott, um uns davon zu befreien und zu erretten. Jesus ist sozusagen dieser Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Wer sich ihm anvertraut, der wird nicht verloren gehen, sondern kann ewiges Leben haben in Gemeinschaft mit Gott. Interessant auch, dass diese Leinentücher, in die Jesus gewickelt wurde, selben Tücher waren wie die Grabtücher. Jesus wurde geboren, um zu sterben, um uns zu erretten. Eigentlich. Und das ist unsere tiefste Not, oder? Wenn unser Problem als Menschen wäre, dass wir nicht genug Information hätten oder Erkenntnis hätten, hätte Gott uns vielleicht einen Lehrer geschickt. Oder vielleicht ein Ingenieur, wenn das Problem wäre, dass wir nicht genug Technologie hätten oder nicht entwickelt genug wären. Oder wenn Mangel an Wohlstand unser Problem wäre, hätte Gott uns vielleicht einen Ökonomen geschickt. Oder vielleicht, wenn uns zu langweilig wäre, hätte er uns einen Entertainer geschickt. Aber das war nicht unser größtes Problem. Unser großes Problem ist, dass wir Sünder sind, dass wir entfremdet sind von unserem Schöpfer. Dass wir einen Retter brauchen. Und deswegen hat Gott uns einen Retter geschickt. Und Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Er ist die Medizin für unsere Krankheit. Der Scheck sozusagen, der unsere Schuld bezahlt. Gott hat uns das in Form einer Person gesandt, in der Person von Jesus Christus. In Johannes 5 sagt der Apostel Johannes, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und so, Jesus kam als Retter. Und dann sagt er weiter hier, der Engel, der ist Christus. Das heißt, der verheißene Messias, den Gott im ganzen Alten Testament angekündigt hat. Jesus ist dieser Messias und er ist geboren in Bethlehem, wie die Propheten es verheißen haben. Er ist ein Nachkomme Davids, wie es verheißen war. Er ist geboren von einer Jungfrau, wie es vorhergesagt war. Dieser Jesus ist der verheißene Messias, der Christus. Christus im Griechischen heißt eigentlich nur so viel wie Messias im Hebräischen, der Gesalbte. Und dann sehen wir als Viertes, er ist Christus Herr in Davids Stadt. Das Vierte ist Herr. Er möchte Herr sein in deinem Leben. Er möchte in deinem Lebensauto sozusagen nicht nur am Rücksitz sitzen oder im Kofferraum oder am Beifahrersitz. Nein, Jesus möchte Steuer in die Hand nehmen deines Lebens. Jesus sagt nicht, oh, ich bin damit zufrieden, wenn du ein bisschen religiös bist und ab und zu im Gottesdienst kommst, vielleicht mir ab und zu mal Raum gibst in deinem Leben, vielleicht zweimal im Jahr oder einmal in der Woche, Sonntagmorgens. Er sagt, nee, ich will dein Leben beherrschen. Ich will dein ganzes Leben. Er stellt einen Herrschaftsanspruch auf unser Leben. Und er will dein Leben verändern. Er will, wenn er sagt, okay, du gehst in die Richtung, und er sagt, ich möchte, dass du so lebst, dass du in die Richtung gehst, dass du sagst, okay, du bist der Chef, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich folge dir nach. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Denn er hat intellektuelle Probleme, sondern ist ein geistiges Problem. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Menschen wollen ihr eigener Herr sein, wollen ihr eigener Gott sein, wollen tun, was sie wollen nicht irgendjemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen oder nicht tun sollen. Und Jesus sagt, ich will dein Retter sein, dein Messias sein, aber ich will auch dein Herr sein. Und entweder er ist dein Herr, dann ist er auch dein Gott, oder er ist nicht dein Herr, dann ist er auch nicht wirklich dein Gott. Und hey, seine Pläne sind eigentlich so viel besser als unsere eigenen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn er unser Leben beherrscht und führt. Weil er führt uns in ein heiles Leben. Unser eigenes Leben, unsere Selbstsucht macht uns kaputt. Eigentlich. Aber deswegen ist Jesus gekommen. Als Retter gekommen, als Christus und als Herr. Und das ist die Offenbarung, die die Hirten hier empfangen. Vers 12. War wahrscheinlich auch eine Überraschung. Wenn ihr diese Botschaft hört, ein Retter, ein Christus, ein Herr, woran denkt ihr? König, Macht, Pomp. Und dann sagt er aber weiter, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Das hätten sie wohl nicht erwartet. Sehr einfach, im Futtertrog. Und dann der nächste Schock, die haben wahrscheinlich der eine oder andere einen Herzinfarkt erlebt in dieser Nacht. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, also ein riesen Engelschor, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Menschen. Frieden auf Erden, in den Menschen, seines Wohlgefallens. Oder andere Übersetzungen übersetzen so: Frieden in den Menschen, die in seinem Willen sind. Und was ist der Wille Gottes? Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Gottes Wille ist, dass wir Jesus sehen und ihm glauben, ihm vertrauen. Und das bringt uns ewiges Leben. Das macht uns das wirksam, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du so im Willen Gottes lebst, dann wirst du auch den Frieden Gottes erfahren, der das Verstehen übersteigt, in deinem Herzen, weil du Frieden mit Gott hast. Vers 15, und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Lasst uns Jesus suchen. Hey, ich muss persönlich wissen, ob das wahr ist, was die Engel hier erzählt haben. Ob das wahr ist mit diesem Jesus. Und glücklich sind die Sucher, die wirklich ehrlich sagen, ich muss für mich selbst rausfinden, ob das wahr ist. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennen, dann will ich das rausfinden. Wenn das wirklich stimmt mit Jesus, dann will ich das erleben und will es persönlich erfahren. Und Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer bittet, dem wird gegeben. Hirten haben gesagt, wir müssen sehen, ob das wahr ist. Und dann stellt euch den Schock vor von Maria und Josef in diesem dunklen Stall, als plötzlich so eine Horde von Hirten auftaucht. Oh oh, die verruchenen Hirten wollen uns die jetzt noch ausrauben, den Esel wegnehmen vielleicht, das Letzte, was wir haben. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend, so wie der Engel es gesagt hat, das war das Zeichen, dass es wirklich so ist, dass der Retter, der Christus, der Herr geboren ist. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein und zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von dem Hirten gesagt wurde. Hirten sind rausgegangen und haben gesagt, hey, der Retter ist geboren, der König ist geboren, der Herr ist geboren. In der Krippe so demütig, so zugänglich, so liebevoll, dass er sich unter uns erniedrigt hat, dass Gott sich so tief nach uns ausgestreckt hat. Aber der Retter ist geboren. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft, die uns anvertraut ist. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das, was er für uns getan hat. Also wir wollen sein wie die Hirten. Wir wollen es nicht für uns behalten, sondern wir wollen es raustragen. Die frohe Botschaft, das ist die Medizin, die die Krankheit heilt, die alle Menschen haben. Die tödliche Krankheit. Wäre das nicht super selbstsüchtig, wenn wir die Heilung hätten, die Medizin hätten und es nicht weitergeben würden? Es für uns behalten würden, okay, ich bin ja gerettet, ich bin ja geheilt, die anderen können verrecken. Das wäre nicht Gottes Herz, oder? Also tragt es raus, die Botschaft, die muss unters Volk. Erzählt anderen, was Jesus für euch und an euch getan hat. Vers 19, Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Hatte wohl sehr nachdenkliche Momente, die letzten 24 Stunden waren wahrscheinlich mehr so wie ein Science-Fiction-Film, sehr viel auf einmal, musste sie erstmal verarbeiten. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und loben Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Hirten kehrten zurück und sie priesen und lobten Gott. Ich hoffe, dass wir das heute tun, dass wir nach Hause gehen und Gott loben. Und vielleicht nimmst du dir in der stillen Minute heute mal Zeit und hebst einfach in der Stille dein Herz zu Gott und sagst, Herr, ich lobe dich, ich danke dir. dafür, dass du Jesus für mich gesandt hast. Danke, Jesus, dass du gekommen bist für mich persönlich, dass du mich gerettet hast. Wow. Ich bete dich an, ich lobe dich, ich preise dich. Weil wenn uns das wirklich bewusst ist, dann können wir nicht anders als dankbar sein und Gott loben. Er hat Großes an uns getan. Amen. Also lasst uns diese Weihnachtsfreude und diesen Lobpreis mit nach Hause nehmen. Wir wollen noch zum Abschluss Gott loben und nochmal wirklich bewusst auch Danke sagen und preisen für das, was er für uns getan hat. Lasst uns das wirklich bewusst singen, auch dieses letzte Lied oder die letzten Lieder, die wir jetzt noch gemeinsam singen werden. Der Herr segne euch, ich wünsche euch noch ganz gesegneten Weihnachtstag oder Christtag heute.